Wir starten heute in eine neue Predigtserie. Und das ist eigentlich nur ein Wort und. Einen Moment. So, jetzt. Genau, das Thema ist Bild. Da kann man sich jetzt viel drunter vorstellen. Aber es geht konkret um Themen, die mit dem Wort Bild zu tun haben. Und zwar um das Thema Vorbild soll es heute gehen. Dann geht es ums Ebenbild oder auch Abbild. Dann über das Gottesbild. Und das Götzenbild, das wir vielleicht manchmal auch haben, und über das Rollenbild. Und ich möchte am Anfang von dieser Predigtserie noch einen Vers vorlesen. Und ja, da steht in Epheser 4,15. Da steht, stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Und das ist für mich so, was so als Überschrift über diese Predigtserie eigentlich steht, dass wir durch diese Predigten immer mehr Jesus ähneln und dass wir immer mehr ihm nachfolgen. Und das ist mein Wunsch für diese Predigt, aber auch für die kommenden Predigten und bin ganz gespannt, was Gott für uns da vorbereitet hat. Heute geht es schon, wie gesagt, um das Thema Vorbild. Ein Vorbild, ich glaube, für jeden wahrscheinlich bekannt, ist jemand, der einen inspiriert, sozusagen gewissermaßen seinem Beispiel zu folgen, dass der ist vorangegangen und sei es im Sport, haben wir manchmal Vorbilder, die uns anspornen, besser zu werden, im Job, im Alltag, also als auch vielleicht manchmal als Charakter, der ein Vorbild ist für mich und auch ganz wichtig für unser geistliches Leben. Wir brauchen Vorbilder und wenn wir uns die Frage stellen, wo wären wir denn, wenn wir keine Vorbilder hätten, ich glaube, da würden wir alle nicht dastehen, wo wir jetzt sind. Also ich spreche immer für mich. Wenn ich keine Vorbilder hätte, gute Vorbilder hätte oder gehabt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht hier und würde hier vorne eine Predigt halten. Ja, Vorbilder sind also essentiell für unser Leben und sie helfen dir auf deinem Weg, auf unserem Weg und geben dir immer wieder Orientierung. Und ich finde das Bild eigentlich so cool von einem Vorbild, das heißt, es ist jemand vorausgegangen. Und man sieht die Fußspuren, man sieht, ah, das ist der Weg, den er eingeschlagen hat. Und du kannst entscheiden, folge ich jetzt diesen Fußspuren, folge ich dem oder gehe ich meine eigenen Schritte und setze meine eigenen Spuren. Das finde ich eigentlich ein richtig schönes Bild, wo man merkt, ja, das ist eigentlich genau das. Und heute werden wir uns zum Thema Vorbild eigentlich das Vorbild schlechthin anschauen. Und zwar Christus selbst, Jesus der Herr, ist unser Vorbild, unser Zentrum, unser Ursprung des Glaubens. Und in Philipper 2 lesen wir, habt die Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Anders übersetzt, nehmt euch Jesus als Vorbild. Wir sollen seinem Vorbild folgen. Und das gilt jedem von uns. Wenn wir sagen, ich glaube an Jesus, ich folge ihm nach, dann ist dein Auftrag, folge seinem Volk oder geh diesem Vorbild nach. Das, was er getan hat, das sollen wir auch tun. Hat er uns als Auftrag gegeben. Geht hinaus, macht zu Jüngern und so weiter. Wir haben, glaube ich, genug Material, wo wir uns wahrscheinlich extrem viel anschauen könnten. Wahrscheinlich unser Leben lang, und das soll auch so sein, dass wir unser Leben lang diesem Vorbild nacheifern. Dass wir merken, oh, das ist Jesus. Manchmal merkt man vielleicht, oh, ich bin noch ziemlich weit weg von diesem Vorbild. Und manchmal denkt man, oh ja, und jetzt weiter und hinterher. Und diesem Vorbild sollen und dürfen wir nacheifern. Wie machen wir das ganz konkret? Wie werden wir Jesus ähnlicher? Ja, dazu müssen wir ihn natürlich kennen. Wenn wir ihn nicht kennen, ja, schwierig, ihm nachzufolgen. Schwierig, da irgendwie was haben, was zur Orientierung gehört. Man muss sein Vorbild kennen. Und das heißt, du musst mit ihm Zeit verbringen, sein Wort lesen, die ganzen Dinge. Und auch, genau, hier in den Gottesdienst kommen, Gemeinschaft haben. Weil da sind Leute, die haben hoffentlich das gleiche Ziel, nämlich Jesus ähnlicher zu werden. Und das, gemeinsam diesem Vorbild nachzueifern, das macht Mut. Und heute werden wir uns eine Geschichte anschauen, wo wir von Jesus als Vorbild lernen dürfen. Es ist eine Geschichte aus Johannes 4. Ich werde sie immer wieder ein Stück erzählen, dann die Bibelstelle ein Stück vorlesen. Es ist so eine Mischung. Dürft es gerne nachlesen in Johannes 4. Und die Frage, die ich euch noch, bevor ich diese Geschichte erzähle, mitgeben möchte, ist, Wo ist Jesus hier für dich ganz persönlich ein Vorbild? Das hilft uns wahrscheinlich, um dann dieses, ja, vielleicht, wenn wir diese Geschichte hören, zu dir im Hinterkopf behalten. Jesus und seine Jünger machen sich auf den Weg. Sie reisen und das Ziel ist Galiläa erstmal. Doch sie müssen durch eine Ortschaft oder eine Gegend durch, und zwar Samarien. Haben sich vielleicht manche gedacht, Samarien meint der doch nicht im Ernst. Samarien war damals mit den Juden, das waren so zwei Gruppen, die haben sich gar nicht verstanden. Das ist eigentlich eine tiefe Feindschaft. Und zwar hat es angefangen beim Mauerbau oder dem Wiederaufbau von Jerusalem. Da war der Mauerbau und der Tempelaufbau. Und die Samariter haben damals den Tempel oder diesen Aufbau probiert zu sabotieren. Und sie waren, dadurch ist schon ein bisschen so eine tiefe Wurzel da, wo die Juden und die Samariter einfach nicht miteinander können. Und die Juden und die Samariter durften auch keine Ehe eingehen. Und die Samariter durften sogar nicht mal in den Tempel gehen, nach Jerusalem, und dort ein Opfer darzubringen. Dadurch haben sie ihren eigenen Tempel gebaut. Also es ist wie eine Mauer da zwischen diesen zwei, zwischen den Juden und den Samaritern. Und durch diese Gegend müssen sie durch. Für die Jünger wahrscheinlich so, bitte nicht, hoffen wir begegnen keinem, könnten vielleicht Gedanken gewesen sein. Doch, sie reisten hindurch und sie kamen nach Sychar, eine Ortschaft. Die Jünger machten sich auf den Weg, sie sollten was zu essen kaufen und das machte Jesus. Er ruhte sich erstmal an dem Brunnen aus und wahrscheinlich hat er sich einfach mal zur Ruhe gesetzt und auf seine Jünger gewartet. Doch dann begegnet ihm eine Frau. Es war mittags, also es ist wahrscheinlich ziemlich heiß gewesen. Und diese Frau wollte Wasser schöpfen. Denkt man sich, Wasser schöpfen um die Mittagszeit ist ziemlich anstrengend. Normalerweise macht man das abends und morgens. Das reicht für den Tag und alles andere ist eigentlich verschwendete Energie. Das macht man nicht. Das ist eigentlich, ja, und warum macht dann diese Frau das? Ja, das hat einen Hintergrund. Und zwar, die Frau ist bekannt, und das ist jetzt mal kein gutes Vorbild, sie ist bekannt für ihre Sünden und dass sie vielleicht nicht alles in Ordnung hat, dass sie nicht alles im Griff hat. Sie lebt manchmal vielleicht eine Ehe, die nicht nach biblischem Vorschrift ist und ja, die Leute wissen das. Und deswegen geht sie mittags dorthin, damit sie keinem begegnet. Sie möchte keinem begegnen, doch sie begegnet Jesus. Er sitzt am Brunnen und er spricht sie an. Er sagt, gib mir zu trinken. Das nächste Eigenartige eigentlich schon wieder in der Geschichte. Ein jüdischer Rabbi spricht eine samaritanische Frau an. Ist eigentlich zu der Zeit total unüblich. Warum? Erstens, ein Mann spricht eine fremde Frau an. Macht man damals auch nicht. Heutzutage wäre das wahrscheinlich anders. Aber damals ging das einfach irgendwie nicht oder war einfach nicht, man ist es nicht gewohnt gewesen. Und Juden und Samariter, wissen wir schon, die vertragen sich eigentlich nicht. Und das wusste auch die Frau, dass es eigentlich eigenartig war. Und sie sagte zu Jesus, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich eine Samaritanerin. Doch Jesus spricht sie an, als wäre sie eigentlich gar keine Samaritanerin und er kein Jude. Und Jesus sprach, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihn bittet und er würde dir lebendiges Wasser geben. Aber Herr, du hast weder ein Seil noch einen Eimer und dieser Brunnen ist sehr tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Mag er nicht. Jetzt. Jesus antwortete ihr, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr herkommen, um Wasser zu holen. Geh und ruf deinen Mann, entgegnete Jesus. komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus, du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Sie redeten noch ein wenig weiter und sie kam dann darauf und hat sogar die Frau selbst gesagt, dass eines Tages der Messias kommen wird, der Retter der Welt. Und Jesus ist ja eigentlich richtig ein Gentleman und er gibt sich zu erkennen und er sagt, ich bin's, mit dem du redest. Und in diesem Moment kommen die Jünger zurück von ihrem Einkauf. Und sie sind auch verwundert, weil sie wissen, Samariter und Juden, Männer und Frauen, warum reden die? Worüber reden die? Doch keiner hat sich getraut, irgendwas zu fragen. Ja, manchmal hat man einfach so ein Kloß im Hals oder findet die Frage nicht. Und ja, dann ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen. Sie hat auf einmal das Wasser vergessen oder einen Sinneswandel sogar gehabt und ging ins Dorf zurück und erzählte allen, kommt mit und lernt einen Mann kennen, der mir alles ins Gesicht gesagt hat, was ich jemals getan habe. Könnte das vielleicht der Christus sein? Da strömten die Leute aus dem Dorf herbei, um ihn zu sehen. Und die Leute baten Jesus, dass er noch länger bleibt, dass er ihr mehr erzählt. Sie haben die Frau erzählen gehört und jetzt wollten sie ihn hören. Und Jesus blieb 2 ganze Tage noch bei ihnen. Er predigte und viele kamen noch zum Glauben an ihn. Und sie sagen dann am Schluss, wir glauben jetzt nicht mehr nur aufgrund von dem, was du uns erzählt hast, erklärten sie der Frau. Wir haben ihn jetzt mit eigenen Ohren gehört und wissen, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Was eine Geschichte und was eine Wendung anfangs diese Frau voller Sünde, voller Schuld. Und auf einmal wird sie im Schluss zum Missionarin für ihr ganzes Dorf. Es gibt Zeugnis von dem, was sie gesehen hat, was sie erlebt hat. Und wer Jesus sein könnte, sie hat es wahrscheinlich noch nicht mal ganz verstanden, aber sie war begeistert von dem, was sie erlebt hat. So einfach, so simpel kann es doch manchmal sein, einfach Zeugnis zu geben von Jesus. Das soll aber heute nicht groß das Thema sein, dass wir Zeugnis geben. Das ist auch ein unglaublich schönes Thema. Aber wir wollen uns auf die Frage zurückerinnern, wo ist Jesus für dich ein Vorbild, wenn wir uns diese Geschichten jetzt vor Augen halten. Und ich bin in der Vorbereitung drauf gekommen, dass Jesus überwindet die Mauer der Kultur und Feindschaft. Er selbst ist auch Jude gewesen, aber wie geht er mit der Frau um? Er meidet nicht den Kontakt, er sucht ihn sogar bewusst, gib mir zu trinken. Und er handelt eigentlich entgegen der Kultur, wie es damals üblich war. Und ja, und er überwindet hier diese Mauer, die sich die Juden und die Samariter aufgebaut haben. Und ja, das ist manchmal vielleicht auch in unserem Leben so, oder? Da gibt es manchmal auch solche Mauern, vielleicht auch von Kultur, vielleicht auch von teilweise Feindschaft. Und da möchte ich dich mal fragen, wie begegnest du deinen Mitmenschen, deinen Menschen, die über den Weg laufen? Behandeln wir sie alle gleich, also nicht im Sinne von Gleichberechtigung, dass wir jeder eben gleich behandeln oder, also wisst ihr hoffentlich, was ich meine, ein Kind begegnest du wahrscheinlich anderen als einem Erwachsenen, aber die Frage ist, behandelst du sie gleich im Sinne von liebst du sie oder macht das einen Unterschied für dich, wenn jemand aus Österreich kommt oder aus Deutschland kommt? Ui, die Deutschen, ei. Na, oder was ist, wenn er keinen Dialekt spricht? Oder einen anderen Dialekt auf einmal? Oder eine andere Hautfarbe, Haarfarbe hat, was auch immer. Vielleicht hat er oder sie einen komischen Kleidungsstil nach deinem Urteil. Hat komische Freunde, verhält sich komisch. Oder vielleicht wählt eine andere politische Partei. Denkst dir, nee, so wie der, nee, das geht gar nicht. Und du bist auch noch Christ? Oder vielleicht hat er einfach andere Meinungen in manchen Themen und sieht die Dinge anders wie du. Wie begegnest du diesen Menschen, die vielleicht ein bisschen anders sind wie du und nicht so alles auf einer Welle ist, wo man denkt, oh, das harmoniert so super. Und Jesus fordert uns hier auf und er geht eigentlich sogar noch einen Schritt weiter, weil wir haben das Gebot der Nächstenliebe und er sagt in Johannes 13, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Er sagt, er geht nochmal einen Step drüber und sagt, ich bin bis ans Kreuz gegangen für dich aus Liebe. Und wir sollen jetzt diesem Beispiel folgen, diesem Vorbild folgen. Okay, das ist eine Messlatte. Tun wir das? Lieben wir die Menschen? Oder stecken wir sie in Schubladen, wo sie vielleicht eigentlich gar nicht hingehören? Ich erwische mich selber oft dabei, dass ich merke, oh, wenn Leute kommen, die anders sind, die vielleicht, die dich ein bisschen überraschen vielleicht auch manchmal, dann schiebe ich die mal in die Schublade. Ach, nö, das sind die, die ich nicht so gern habe. Mit denen verbringe ich gern Zeit. Ah ja, das ist super. Und das nicht so. Denke ich lieber aus dem Weg. Wie schaut es bei dir aus? Machst du auch diese Schubladen? Und ich glaube, durch dieses Schubladendenken entsteht auch so eine Mauer. Eine Mauer der, ja, der Kultur, der Feindschaft, was auch immer. Es kann alles Mögliche an Mauern sein, aber Jesus Vorbild zu folgen bedeutet, diese Mauer zu überwinden und ja, sie eigentlich links liegen zu lassen und über sie drüber zu hüpfen. Das nächste, was mir aufgefallen ist, Jesus sieht die Person ganz. Er sieht die Frau, klar auch äußerlich, aber er sieht nicht nur, was sie Durst hat, sondern dass sie auch innerlich Durst hat. Er sieht die Person ganz. Und ich glaube, dass der Heilige Geist ihm das offenbart hat, wer diese Frau ist, wer sie ist. Er war immer in Verbindung mit Gott, seinem Vater und mit dem Heiligen Geist. Und ich glaube, durch diese Verbindung hat er erkannt, was hinter dieser Sehnsucht, was hinter diesem Durst steckt, wer sie ist. Und was hat er gemacht? Er hat sie gekannt. Er hat sie ganz gekannt. Was hat er gemacht? Hat er sie verurteilt? Nein. Er ist ihm mit Liebe begegnet. Er hat jetzt vielleicht nicht unbedingt kein Blatt vom Mund genommen, aber seine Motivation war Liebe. Und wie schaut es bei dir aus? Angenommen, ich mache mal ein Beispiel, eine Person, die du gut kennst, die ist Christ, die liebt Jesus von ganzem Herzen und auf einmal erfährst du, die bricht die Ehe. Boom. Das ganze Bild dieser Person ist irgendwie, liegt in Scherben da. Da denkst du dir, was ist hier los? Wie begegnest du dieser Person? Begegnest du dieser Person mit Liebe? Oder denkst du schon, nein, das ist so, wie du lebst, das kann nicht sein. Reiß dich mal zusammen, krieg dein Leben auf die Reihe, so wie das funktioniert so nicht. Oder bist du vielleicht schon wieder, wie es jetzt gerade das Beispiel war, dass du jemanden verurteilst? Ich glaube, dieses schnelle Verurteilen hilft nicht. Und eigentlich steht es uns auch nicht zu, dass wir verurteilen. Das steht nur einem zu. Und zwar ist es Gott selbst. Er wird richten und ein Urteil halten. Wir dürfen eine Meinung haben, aber ich glaube, wir sollten Menschen nicht verurteilen für das, was sie tun. Wir sollten sie lieben. Und verurteilen, das ist passiert, das ist so fließend, dass man Leute verurteilen, dass wir sie in Schubladen stecken. Und es ist gar nicht mehr so einfach, das nicht zu tun, merke ich auch selber bei mir immer wieder. Und ich glaube, verurteilen fängt schon da an, wo der Dialog aufhört, wo wir nicht mehr mit Menschen ins Gespräch gehen, nicht sie direkt fragen. Wäre es vielleicht nicht besser gewesen, hätte man der Person gesagt, hey, komm, wir treffen uns auf ein Bier oder auf einen Kaffee und wir reden drüber. Was ist los? Ich habe gehört, da stimmt was nicht bei dir, da ist irgendwas vorgefallen. Wie geht's dir? Wie kann ich dir helfen? Ich glaube, wir sollten lernen, immer wieder zuzuhören, statt zu schnell zu verurteilen oder zu verurteilen. Was ist deine Motivation, wenn du Menschen begegnest, wenn du vielleicht auch hörst, dass nicht alles stimmt? Und dass wir nicht verurteilen, heißt es nicht, dass wir alles, aber auf einmal alles hinnehmen. Zu sagen, ach, ist nicht so schlimm. Nein, das hat Jesus auch nicht gemacht. Jesus ist klar und liebevoll zugleich. Wie schon gesagt, er hat kein Blatt vor den Mund genommen. Und ich habe vorhin einen Vers aus Epheser 15 gelesen, ganz am Anfang, den möchte ich nochmal vorlesen. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu dem, der das Haupt ist, Christus. Wahrheit in Liebe oder Liebe in Wahrheit. Das ist eine Kombination, ich finde, die ist so herausfordernd, weil das eine, manchmal denkt man so, das widerspricht sich doch irgendwie, oder? Wenn ich den lieb, dann kann ich dem doch nicht sagen, was der falsch macht. Dann kann ich dem doch nicht sagen, dass es nicht gut ist, was der macht. Das hat nichts mit Vorurteilen zu tun. Wahrheit und Liebe, das gehört zusammen. Das ist für mich eigentlich ein Stück weit so eine göttliche Kombination. Weil Wahrheit ist gut, oder? Sind wir einer Meinung. Wahrheit braucht es. Es braucht Klarheit. Aber wenn wir Wahrheit ohne Liebe haben, dann ist das ein Hammer, oder? Das haut dich um, das zerstört, auch wenn es noch so richtig ist. Aber wenn da keine Liebe dabei ist, boom, das ist heftig. Aber andersrum ist es genauso verkehrt. Wenn du die Liebe hast und die Person liebst, aber die Wahrheit nicht da ist, was ist dann? Das ist doch Heuchlerei. Ach, die Liebe deckt doch alles zu. Nein, die Liebe schaut hin. Die Liebe sieht, was da ist und sie spricht es auch an. Was ist deine Motivation? Jesu Motivation war Liebe. Und ja, ich möchte dich so ein bisschen auch herausfordern. Vielleicht bist du jemand, der so ein bisschen, ach, diese Liebe, der ein bisschen Harmonie, vielleicht harmoniebedürftig bist und dieser Friede unbedingt gewahrt werden muss. Aber für welchen Preis? Vielleicht sollten wir in Liebe diese Wahrheit doch ansprechen, wenn du merkst, da stimmt was nicht. Oder andersrum gesehen, vielleicht bist du jemand, der lieber die Wahrheit hochhebt und sagt, ja, und ich sag's dem jetzt so richtig. Und das ist richtig und das nicht. Vielleicht brauchst du in deiner Motivation noch ein Stückchen mehr Liebe. Ich finde, da können wir auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns da nicht zu sehr auf eins versteifen. Wir brauchen die Mitte. Den Weg ist Jesus auch gegangen. Er ist klar und liebevoll zugleich. Und das nächste, was mir aufgefallen ist, dass Jesus sich Zeit nimmt. Er bleibt 2 weitere Tage dort. Er predigt, er gibt wahrscheinlich weitere Zeugnisse, was auch immer, wir lesen nicht drin, was alles vorkommt, aber er bleibt da und predigt. Und so wie Jesus es getan hat, sollten wir es doch auch tun. Wir sollten seinem Vorbild folgen. Und das bedeutet auch, dass wir uns Zeit nehmen. Zeit für Menschen. Und Jesus hat in Menschen investiert. Er hat mehrere Jünger gehabt und hat sich auch ganz viel Zeit für Leute genommen. Das lesen wir immer wieder in den Evangelien, dass Jesus einfach sich Zeit nimmt. Für Einzelne, für die Menge. Und ja, ich frage dich, in wen investierst du? Gibt es jemanden vielleicht, der in deiner Nähe ist, in den du dich investieren könntest, der vielleicht nicht so viele Connections hat zu anderen Christen oder vielleicht auch gar kein Christ ist. Und wenn wir über Zeit reden, dann müssen wir eigentlich auch über Prioritäten reden, weil das ist ganz entscheidend, wie du deine Zeit füllst, was auf Priorität 1 steht, 2, 3 und so weiter, ob es dein Job, Alltag, Gemeinde, Reich Gottes etc. ist. So wie deine Prioritäten sind, wirst du auch deine Zeit füllen. Und ich möchte dich hier auch nochmal ermutigen, nimm dir Zeit für Leute. Und es ist eine bewusste Entscheidung, die auch Jesus immer gemacht hat. Das geht nicht so nebenbei, ach, ja, komm, ich gehe dann noch mal ein bisschen mit. Aber nee, sich Zeit nehmen ist anstrengend manchmal und es kostet Energie. Und es ist eine bewusste Entscheidung. Und wir sollen diesem Vorbild folgen, dass Jesus vorausgegangen ist. Das ist unser Auftrag. Und er hat gezeigt, anhand auch dieser Geschichte haben wir gesehen, dass es möglich ist. Vielleicht denkst du dir jetzt, boah, dieses viel zu utopisch, was du gerade sprichst. Jesus Vorbild nachzufolgen, das werde ich nie schaffen. Ja, du wirst es nicht schaffen, wenn du es aus deiner eigenen Kraft versuchst. Du wirst scheitern. Vielleicht gelingt es dir an manchen Stellen, jetzt habe ich die Wahrheit in Liebe gesprochen. Ach, gut. Und jetzt habe ich gerade die Mauer der Kultur irgendwie überwunden. Und es ist mir irgendwie gelungen, auf einzeln. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen schaffen wir es nicht. Du schaffst es nicht aus deiner Kraft heraus, jeden Menschen zu lieben. Du schaffst es nicht heraus, immer deine Kulturbrille vielleicht abzulegen und den Leuten neutral zu begegnen oder mit der Liebe, die du auch den anderen gibst. Du bist begrenzt. Und das ist auch okay. Wir sind Menschen. Und das ist auch nicht, was es heißt, Jesu Vorbild zu folgen. Das bedeutet es nicht, allein es aus deiner Kraft zu schaffen. Jesu Vorbild zu folgen bedeutet, Beziehung zu Gott zu leben. So wie Jesus es auch getan hat. Er war immer mit dem Vater verbunden. Und er hat immer das gemacht, was er dem Vater gesehen hat. Was er der Vater gemacht hat, hat er ausgeführt. Und wir brauchen nicht dieses, müssen wir vielleicht auch manchmal wegkommen von diesem, ich mache das jetzt und ich schaffe das. Das werden wir irgendwann merken, das schaffen wir nicht. Wir brauchen ein neues Herz. Wir müssen uns von Jesus selbst verändern lassen. Und das hat Hesekiel auch schon gesagt, hat es prophezeit für das Volk Israel. Er schreibt, und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Es ist ein Fokus weg von ich schaffe es, sondern Gott schafft es in mir. Er wird es bewirken in uns, durch uns, und er wird unser Herz verändern, wenn wir ihm nachfolgen. Gott schenkt dir ein neues Herz, er schenkt dir seinen Geist, und dadurch wird es möglich sein, dass wir Jesus nachfolgen. Wir werden mehr lieben können. Wir werden diese Dinge, die Jesus uns vorgelebt hat, immer mehr auch schaffen können. Wir werden ihm immer ähnlicher werden. Das wünsche ich mir für jeden von euch, dass wir immer mehr in seinen Wegen gehen dürfen. Und ich möchte jetzt zum Schluss dieser Predigt euch einladen und mal selbst überlegen, wo stehst du? Und wir werden jetzt einen Austausch machen, dürft ihr euch zu euren Nachbarn hinten vorne nebendran umdrehen und wir werden jetzt uns Zeit nehmen dafür, und ja, das vielleicht noch ein bisschen intensiver anzuschauen. Und zwar, die erste Frage ist, wo hast du schon erlebt, wo Gott dein Herz verändert hat? Das ist total ermutigend, wenn du das teilst. Vielleicht gibt es manche Leute, die merken, denken, boah, Gott verändert mich nicht. Dann schau dir vielleicht mal die Früchte des Heiligen Geistes an. In Galater 5 stehen in der Mitte. Schau dir die an. Da sind super tolle Eigenschaften dabei. Und manchmal denkt man, ach, wenn wir die jetzt so anschauen, ja, da hat Gott schon was gemacht. Oder vielleicht denkst du auch, der hat es noch Potenzial. Aber genau, teilt das mit euren Nachbarn. Und letzte Frage ist, wo wünschst du dir im Moment eine Herzensveränderung? Vielleicht gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du so ein bisschen weit davon weg bist, Jesu Vorbild zu folgen. Und ja, da möchte ich euch einladen, vielleicht denkst du drüber nach, was könnte ein Bereich sein, wo Gott dich verändern möchte, wo Gott dein Herz verändern möchte. Nehmt euch die Zeit und am Schluss betet füreinander, dass Gott euer Herz verändert. Ihr habt jetzt Zeit und im Anschluss wird dann die Band hochkommen und uns in den Worship führen. Viel Spaß.